Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich fand den Gottesdienst bis jetzt schon ziemlich cool. Mit der Dosis könnten wir auch schon über die Woche kommen, ne? So. Also nicht ohne die eigene Zeit mit Gott, versteht mich nicht verkehrt, aber bin sehr bewegt und sehr berührt und hätte am liebsten jedem gesagt, preach it, Melli, mach weiter, komm, oder hier die Mädels da und wer war denn noch? Der Bernd, genau, klar, wer war denn noch? Das war einfach alles ziemlich gut. Und bevor wir zwei jetzt zusammen predigen, ihr und ich, habe ich auch noch drei Eindrücke, die will ich loswerden. Ich habe den Eindruck, hör gut zu, dass jemand da ist, der irgendwann in seinem Leben mal eine unangenehme Erfahrung gemacht hat, du bist gewürgt worden oder irgendwie ist dir die Luft abgedrückt worden, physisch, körperlich, von einem anderen Menschen. Und das hat bei dir ein Trauma ausgelöst und du bist bis heute noch nicht so ganz darüber weg. Ich weiß nicht, wie sich das äußert. Wer ist das? Ich würde gerne für dich beten. Du hast das physisch erlebt, dass dir jemand die Luft abdrückt und das verfolgt dich. Ja. Ist das was, was das bis heute noch, ist das noch in deinen Gedanken? Ja, das könnte ja passen dann, ne? Okay. Möchtest du dafür Gebet? Ich habe einen Bibelvers und ein Gebet für das, für die Kombination gewirkt worden sein und darunter irgendeinen traumatischen Effekt haben. Sonja, komm einfach auch. Und für deine Tochter kommt ja zwei. Jetzt muss ich flott meinen Bibelvers gucken. Das ist Psalm 34. Vers 5, da sagt das Wort, als ich den Herrn suchte, du bist das, okay, was für Auswirkungen hast du davon? Panik, Angst, Träume? Ja, okay, gut, erst keiner, dann drei, dann betet ihr fleißig mit Gemeinde. Also für euch ist dieser Bibelvers, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. My shame is undone, haben wir gesungen. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er rettet sie. Und ich möchte gern für euch beten und werde dabei meine Hand hinten auf euren Kopf legen. Ich fange mit dir mal an, stellvertretend. Und Gott, ich danke dir, Herr, ich habe Glauben, dass du hier stellvertretend durch Sonja diesen Segen einfach weitergibst. Freiheit von jeder Furcht, Freiheit von Trauma, Freiheit von Auswirkungen dieses schrecklichen Erlebnisses. Das spreche ich aus, stellvertretend in deinem Fall, in dem Namen Jesus. Halleluja. Und ich spreche auch aus über dir, dass in dem Namen Jesu Christi jede Auswirkung dieser Erfahrung von körperlicher Gewalt beendet ist. In Jesu Namen, ich bete, Geist Gottes, dass du hineinkommst in das Gehirn, in den innersten Teil des Menschen hier und dass sie das nie wieder sagen muss, das mit den Räumen, Herr, dass das nie wieder eine Einschränkung ist, sondern ich spreche aus Freiheit im Namen Jesus. Freiheit. Halleluja. Und auch bei dir.
Ich soll diese Jacke um deine Schulter legen. Diese Jacke ist ein Zeichen der Abdeckung deines Vaters im Himmel, der dich beschützt und der das, was missbraucht wurde, wegnimmt und dir das Gefühl ist, dieses Gefühl, das du immer wieder auf den Schultern spüren sollst, das ist, ich bin abgedeckt durch meinen Vater. Er legt seine Jacke um mich und das meint dann, sein Schutz ist mit mir und diese Sache hat keine Macht mehr.
Halleluja, Halleluja. Komm, wir beten zusammen. Vater, ich danke dir für diesen Eindruck und ich sag auch hier, Gehirn, regeneriere dich, Prägung, Traumazentrum, sei völlig neutral. Dieses Erlebnis hat keine Auswirkungen mehr für Gegenwart und Zukunft ab heute. Der Geist Gottes rettet und befreit dich aus all deinen Ängsten. Freiheit in Jesu Namen. Freiheit. Freiheit. 100% Wiederherstellung.
Die Salbung bricht das Joch in Jesu Namen. Seine Salbung bricht das Joch, es zerbricht, es zerbarst, es bleibt nichts Ganzes mehr übrig davon, von dem, was dich verletzt und belastet hat, in Jesu Namen. Du bist frei davon. Ja, danke, Vater, du bist der Befreier, du bist der Erlöser. Amen.
Jesus. Danke. Halleluja. Dann habe ich noch was, das hat auch mit Angst zu tun. Und dazu müsst ihr nicht nach vorne kommen. Ich hatte bei dem halt, ich hoffe, ja, das war korrekt so, den Eindruck, ich soll für euch beten und euch vorholen. Aber dann glaube ich, dass wahrscheinlich auch mehrere Leute da sind. Du hast was nicht selber erlebt, sondern in deiner Nähe. Hat jemand etwas erlebt? Vielleicht ein Unfall oder ein Verlassenwerden oder ein Zerbruch, irgendwas Schlimmes. Jemand, ein Freund, ein Familienmitglied, ein Kollege hat was Schlimmes erlebt und seitdem du das mitgekriegt hast, denkst du da ständig drüber nach. Und du fragst dich dauernd, was ist, wenn mir das kann mir auch passieren, das kann mir auch passieren, das kann mir auch passieren. Du hast Angst. Und ich möchte fragen, wen das betrifft, dass ihr kurz ein Handzeichen mir gebt, dann würde ich gerne von vorne für euch beten, okay? Danke. Dann ihr, die euch gemeldet habt, legt bitte so auch eine Hand auf euer Herz, so wie der Bernd es eben gesagt hat. Und ich möchte euch kurz segnen. Und Vater Gott, wir kommen jetzt hier gegen jeden Geist der Angst. Und Geist Gottes, ich preise dich dafür, dass die Liebe des Vaters, dass die Liebe des Christus ausgegossen wird in all die, die sich jetzt gemeldet haben. Und wir schneiden ab jede Auswirkung dieses Geistes der Angst und sagen, du hast jetzt hier kein Stimmrecht mehr, sondern der Geist Gottes, der Pegel des Geistes Gottes in dir, der steigt jetzt. Er steigt jetzt, weil er eingeladen ist. Und er vertreibt diese Furcht. Und sie wird ersetzt durch Zuversicht, durch Hoffnung, durch Mut, durch eine positive Erwartung, was die Zukunft betrifft, durch Freude und durch innere Stärke. Du bist kein Rehlein. Dein Vater ist ein Löwe. Gott ist ein nicht nur das Lamm, er ist der brüllende Löwe, Jesus. Und du bist nach seiner Art gemacht. Du bist eine Löwin und ein Löwe. Du bist kein Kätzchen, was irgendwo platt gemacht wird. Du bist hier der Starke in der Nummer. Und danke, dass die Lüge weicht und dass die Wahrheit angenommen wird, Jesus, in meinen Geschwistern. Amen. Amen. Und der dritte Eindruck, und dann können wir predigen. Das ist einfach ein Bibelvers. Der ist für Leute, die ganz fleißig ins Reich Gottes investieren und vielleicht ein Stück Frust erleben gerade. Das ist 1. Korinther 15, 57 und 58. Da sagt die Bibel, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder oder Schwestern, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Also Gott sagt dir, wenn du gerade gefrustet bist und hast investiert in Leute, in Gemeinde, in Reich Gottes in irgendeiner Form, halt's aus, halte durch. Es lohnt sich und ja, es ist nicht vergeblich, das sagt Gott dir. Okay, cool. So, jetzt können wir predigen. Vielleicht erzähle ich noch kurz, wo wir waren. Ja, also alles. Wir waren ja in Schweden wir waren länger als anderthalb Tage plus Reise. Rick und Cynthia Hayes, die diesen Kurs im Juni bei uns machen, die hatten mich kurzfristig eingeladen, dabei zu sein. War eine ganz kleine Runde. Die schwedischen Lehrer von dem Dienst von Streams, die diese Kurse auch halten, die Kunst Gott zu hören, Träume verstehen und sowas. Die sind da schon ganz fleißig. Es sind keine 10 Millionen Leute da in Schweden und die haben schon 7 Lehrer. Also ich habe gebetet, dass wir Deutschen, dass wir da aufholen und dass wir den segensreichen Einfluss da auch mehr multiplizieren können. Also es war cool. Der John Thomas aus Amerika war da, der den Dienst jetzt leitet. Der war ganz unauffällig, gell? Den hätten wir so ganz demütig in die Ecke stellen können. Aber das sind die meisten großen Leute, die kommen, die machen sich nicht selber breit, sondern die entdeckst du, wenn du ein offenes Herz hast. Und das war sehr faszinierend, sehr intensiv. Wir haben eine tolle Zeit gehabt, viel geweint, also ich habe viel geweint. Die Cynthia hat mir dann gesagt, ich sehe aus wie Alice Cooper, für die, die das wissen, wie der aussieht, wenn der sich geschminkt hat. Who cares, wie der Engländer sagt, alles egal, solange der Geist Gottes dabei ist. Ich muss mir wieder wasserfesten Lidstrich kaufen. Ich habe es irgendwie, habe ich beim letzten Einkauf, habe ich das Falsche gezogen. Ja, Gott ist so gut, oder? Der Bernd lacht sich schippelig, wenn der Heilige Geist kommt, und ich heule immer rum. Aber Hauptsache, er kommt und er verändert uns. Er hat uns heute so eine gute Anleitung gegeben in der Lobpreiszeit, fand ich. Weil, wann ist denn eine Lobpreiszeit gut? Eine Lobpreiszeit, das habe ich jetzt auch gelernt in Schweden, das gebe ich euch so, wie ich es verstanden habe, gerade weiter. Eine Lobpreiszeit ist nicht dann gut, wenn wir alle deine Lieblingslieder gesungen haben und deine Seele sich total gut drauf fühlt gerade. Versteht ihr? Das ist nicht, darum geht's nicht. Es ist gut, wenn die Lobpreiszeit dir hilft, dich auf Gott auszurichten, aber eigentlich geht es um Unterordnung. Ich sage Gott, wer er ist, und ich schmeiß mich mit allem, was ich habe und bin, vor ihn und unter ihn. Und weißt du, wofür du deine Willenskraft bekommen hast? Nicht um mit deinem Ehepartner rumzuzicken oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes, die alltäglichen Dinge, da brauchen wir die auch. Aber eigentlich und hauptsächlich, glaube ich, haben wir Menschen unsere Willenskraft dazu bekommen, damit wir uns ordentlich Gott unterordnen können. Damit wir sagen können, Herr, was immer du willst. Ja. Herr, was immer du willst. Fühl mich gerade doof, Herr, was mache ich damit? Was immer du mir zeigst, ich mach's. Buße tun, in Ordnung, kein Problem, tun wir mal Buße. Nach vorne gehen, den anrufen, mich entschuldigen, super, kein Ding. Ja, das ist wirklich ein bisschen mit den Haaren. Kein Ding. So, dafür haben wir unsere Willenskraft bekommen. Und ich bin Gott so dankbar für Menschen und Dienstgaben im Leib und für den Segen, den wir empfangen können. Und ja, deswegen machen wir nächste Woche gleich munter weiter mit dem Empfangen und werden euch dann berichten, was wir gelernt haben. Wollt ihr ein bisschen Schwedisch noch mit mir lernen? Also ich habe eine sehr tiefe Bildungslücke gehabt. Das weiß man ja immer erst, wenn man merkt, dass da was verkehrt war in dem, was man dachte. Also ich habe früher als Kind immer die Muppet Show geguckt. Ja auch? Und da war immer dieser Koch. Smöre, Bröt, rum, pum, pum, pum. Und ich dachte immer, der ist dänisch. Jetzt kommst du vielleicht nach dem Gottesdienst und sagst, dass Smör heißt auf Dänisch auch Butter, weiß ich nicht. Aber es heißt auf Schwedisch Butter. Smör. Frühstück stand da ein Topf mit Smör. Daneben stand was anderes. Der Inhalt war aber anders. Das habe ich dann nach dem Probieren gemerkt, als ich dachte, was es heißt, was drauf stand. Das war kein Senf, das war irgend so eine ganz eklige Fischpaste. Egal. Also Smörebröt heißt Butterbrot. Guten Appetit. Wisst ihr, was die sagen, wenn die guten Appetit sagen? So süß. Smaklig Maltit. Smaklig Maltit. Ja, okay, ihr wollt kein Schwedisch lernen, ist auch ist in Ordnung. Aber ich mag Sprachen, ich mag Menschen kennenlernen. Ich finde das immer faszinierend, sowas mitzukriegen. Gut. Das war jetzt für die drei anderen, die auch so sind wie ich, und der Rest hat es tapfer ertragen. Daniel Teil 2 und der Baumstumpf bitte, genau. Das ist ein echter Heißenbacher Baumstumpf. Alle Bildrechte liegen bei mir, weil ich habe das Foto gemacht. Das ist ja heutzutage immer wichtig, ne? Also ich habe angefangen zu fotografieren ganz viel, damit ich nicht immer im Internet so stöbern muss. Und das ist ein Bild für den Nebukadnezar. Wenn ihr das Buch Daniel habt ihr ja alle gelesen die letzten drei Wochen, hoffe ich mal. Das ist das, was mit ihm passiert ist, weil er zwar kurz Buße getan hat, aber dann irgendwie sich wieder so aufgeblasen hat, dass er dieses mit dem Standbild, der Bernd hat das letzte Woche wunderbar gepredigt, dass er Anbetung gesucht hat von Menschen. Und dann hat Gott ihn erniedrigt. Er wurde quasi wie ein Tier. Er hat diese psychische Erkrankung, deren Namen ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, bekommen. Und er war 7 Jahre lang wirklich tierisch drauf, ja, krank in seiner Psyche. Und bis Gott ihn davon wieder befreit hat, wieder in sein Königsamt eingesetzt hat. Die Geschichte habt ihr das letzte Mal gehört und vor 3 Wochen war das, glaube ich, haben wir uns mit dem Buch Daniel zu Beginn beschäftigt. Aber du kannst die Predigt heute genießen, auch wenn du das jetzt nicht beides gehört hast. Aber ich empfehle dir, hol dir doch nachher beim Thomas die CDs und hör mal rein oder lad's dir kostenlos runter von der Website, wenn du es noch nicht dir angeschaut hast. Okay, seid ihr bereit für ein neues Input? Danke für den Baumstumpf. Den können wir jetzt wieder in die Wüste schicken. Erinnert ihr euch noch an Daniel 1, da waren wir letztes Mal ja ganz lange, das erste Kapitel. Und zwar möchte ich nochmal hervorheben Vers 17. Da sagt ja die Bibel, Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. So, in dem Vers steckt eine Menge Stoff drin. Wissenschaftliche Erkenntnis haben die bekommen, sagt die Bibel. Wissenschaftliche Forschungserfolge und Erfindungen als Geschenk Gottes. Habe ich schon in Büchern von gelesen. Es gibt Leute, die haben chemische Formeln im Traum von Gott bekommen. So Lösungen für, weiß ich nicht, die ultimative Haarklettung oder Spülung oder irgendwas. Das finde ich begeisternd. Wir sind so arrogant und vermessen zu denken, dass die Wissenschaft schlau und Gott doof ist oder nicht existiert. Das Gegenteil ist der Fall. Alle Erkenntnis, die nützlich ist, die hat Gott irgendwo freigegeben. Und hier lesen wir, dass diese Männer von Gott gesegnet wurden mit diesem Verständnis und mit dieser Art von Weisheit. Wenn du mal das Buch von Oral Roberts gelesen hast, Saatglauben, was hat er da geschrieben? Wenn du fleißig gibst, investierst ins Reich Gottes, was gibt Gott dir dann? Klar, er versorgt dich auch wirtschaftlich, aber er gibt dir genau Ideen, Konzepte und Einsichten. Und das kann sowohl für den Unternehmer als auch für den Angestellten, weiß ich nicht was, oder den Arbeiter total wesentlich sein. Also wenn ich mir den Uwe angucke, weiß gar nicht, ist der jetzt, der hat vielleicht Jugendbibelschule, der Uwe ist so einer, wenn jetzt die Bibel noch nicht fertig geschrieben wäre, wenn der da drin auftauchen würde, würde da stehen, der Heilige Geist hat ihm unter Druck ist er fantastisch, kann der ganz schnell irgendwelche praktischen, handwerklichen Lösungen produzieren. Dass die da so als normaler Mensch die Ohren schlagern. Also ich finde, dass der Uwe das gut kann, so, ja. Wie auch immer ihr das findet. Und sowas kommt von Gott. Diese praktischen Gaben und auch geistliche Gaben. Und bei Daniel, das war jetzt für alle vier Männer, bei Daniel hat Gott noch eins oben drauf gesetzt. Der hat zusätzlich, steht hier, die Gabe bekommen, Visionen und Träume deuten zu können. So als moderner Deutscher, nicht wie David tanzender Christ, fragst du dich dann, ich habe den gleichen Gedanken, ich habe es so da gemacht. Wie David tanzt, oh, was denkt der David jetzt von mir? So linkes Bein, rechtes Bein. Ich weiß, es ist auch nicht so viel Platz. Wir vorne, die erste Reihe, die wird strenger gerichtet. Wir haben ja mehr Platz. Oder du, weil du nicht in der ersten Reihe sitzt. Weiß ich nicht. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich fand das gut, was du gesagt hast. Ich fand das witzig. Okay. Also wenn du noch die Arbeitsschutzschuhe anhast, ich habe bewusst vor, auf einige Füße zu treten, zieh sie doch aus, damit du merkst, wo ich hin will. Ja, also deine Skepsis oder dein ist nicht für mich, schieb's doch gerade mal irgendwo ins Regal. Also Träume und Visionen, wer braucht das denn heute in Deutschland? Wir brauchen das, ist meine persönliche Meinung. Die Bibel ist voller Visionen und voller Träume. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Gott redet durch Träume zu seinen Kindern und sogar zu ungläubigen Leuten. Siehe Nebukadnezar. Wo finden wir das noch in der Bibel? Ein paar Beispiele. Gott spricht zu Abraham über die Zukunft des aus ihm hervorgehenden Volkes. Kannst du in 1. Mose 15 lesen. Dann ein ungläubiger König, der Abimelech, wird von Gott davor gewarnt, Sarah, Abrahams Frau, zu heiraten. Jakobs Story mit der Himmelsleiter ist passiert in einem Traum. Dann bekommt der David, das ist jetzt ein Beispiel für Ideen, Konzepte, Einsichten, ja im Traum die Ziegenzuchtstrategie. Das mit den vermehre die, oder such dir die Gefleckten aus. Die werden sich dolle vermehren, wenn du zu dem Laban sagst, hey, die will ich haben. Und die betrachtete man damals eher als die Schwachen, wo es sich nicht lohnt, eine Zucht mit aufzumachen. Da hat Gott ihn reich werden lassen, weil er im Traum eine Unternehmensstrategie bekommen hat, sozusagen. Laban wird auch durch einen Traum angewiesen. Josef, später dann, deutet die Träume des, wisst ihr, Geschichte des Pharaos, des Bäckers und des Mundschenks. Gideon Militärisch totaler Profi-Stratege krabbelt mit seinem Kumpel, seinem Waffenträger ins Lager der Feinde und hört mit an, wie der eine dem anderen einen Traum erzählt. Und daraus schließt er dann, dass sie den Feind überwinden werden, dass sie gewinnen werden in dieser Schlacht. Salomo träumt, dass Gott ihm einen Wunsch erfüllen will. Josef heiratet Maria, weil Gott ihm im Traum sagt, das ist in Ordnung, die Sache, die hat nicht rumgemacht. Josef erhält dann mehrere Male noch Richtungsanweisungen, immer im Traum, interessanterweise. Denk an die Frau des Pilatus, was sagt sie zu ihrem Mann, wegen dem habe ich viel gelitten heute Nacht im Traum. Paulus empfängt im Traum den Auftrag, nach Europa zu gehen, sprich nach Mazedonien, wo dieser Mann ihm erscheint im Traum und sagt, hey, komm mal rüber und hilf uns und so weiter und so fort. Also du kommst, wenn du hier sitzt und sagst, die Bibel ist mein Maßstab, nicht drüber weg. Du kriegst mich hier nicht ausradiert mit meinem Träume sind wichtig Ding gerade. Es ist nicht das Zentrum und es ist nicht heilsnotwendig. Du kommst auch in den Himmel, wenn du noch nicht mit der Bibel in der Hand Träume gedeutet hast. Halleluja. Aber es wäre doch mal eine Sphäre für die hungrigen Kinder Gottes zu entdecken, wie Gott noch spricht. Weil, was sagt die Bibel noch? Joel 3. Ist noch nicht Pfingsten. Wir haben noch Ostern vor uns, aber es ist ja auch irgendwie immer Pfingsten. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, Joel 3,1, über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Sagst du, ich bin kein Alter, also träume ich nicht. Nee, so ist die Bibelstelle, denke ich, nicht gemeint, sondern die Bibelstelle sagt, hey, alle kriegen den Heiligen Geist volle Kanne ab. Wenn die Zeit kommt, das Erlösungswerk Jesu ist getan, dann kam die Zeit der Pfingst und dann hat sich, das predigt ja Petrus in Apostelgeschichte 2, genau dieses Wort aus dem Propheten Joel erfüllt. Was sagt die Bibel hier? Die Bibel sagt, es spielt keine Rolle mehr, ob du Männlein oder Weiblein bist. Es spielt keine Rolle, ob du alt oder jung bist. Es spielt keine Rolle, ob du der Chef bist oder die Putzfrau. Es ist gesellschaftlicher Stand oder wo auch immer du stehst in den Augen von Menschen, spielt für Gott keine Rolle. Er erwählt sich die Leute, auf die er seinen Geist ausgießt, nicht danach aus. Und das haben wir von Bill Johnson gelernt im November. Pfingsten haben sie die Frauen mitgezählt bei den 120. Vorher haben die ja immer nur die Männer gezählt, warum auch immer. Er sagt, das ist ein Indiz dafür, dass das Geschlecht ja nun wirklich keine Rolle spielt im Sinne von, wen gebraucht Gott und wen erfüllt Gott, sondern wen beruft Gott? Das ist das einzig Interessante. Welche Gabe hast du bekommen von Gott und nicht, bist du auf der Erde Mann oder Frau, weil auch das wird im Himmel keine Rolle mehr spielen. Also ich bin jetzt kein Gender-Mainstream-Typ, der sagt, wir gehen alle aufs selbe Klo. Das war in Schweden ein bisschen komisch. Da in manchen Kaufhäusern haben die Toiletten für beide. Und als ich dann vor der Tür stehe und das Ding ist rot und dann kommt der Mann da raus und ich will da rein, dachte ich, das ist jetzt irgendwie strange. Aber ist jetzt eine andere Geschichte, okay. Also Gott gießt seinen Geist auf alle aus. Egal auf welches Klo wir gehen, egal welchen Stand wir haben. Wenn wir Christus gehören, haben wir den Heiligen Geist bekommen und der Geist Gottes möchte uns mehr geben. Und wir sollen beständig mit ihm erfüllt werden, sagt ja die Bibel. Und was ist hier erwähnt? Weissagungen, Gesichte, Träume. Aber auch das, glaube ich, ist nicht zu verstehen im Sinne einer abschließenden Liste. Bill Johnson hat erzählt, ich glaube, seine Tante oder zwei Verwandte von ihm, die haben die Geistestaufe bekommen und die konnten danach Chinesisch schreiben. Die haben Sachen aufgemalt und jemand, der halt Chinesisch kann, der hat das gelesen und hat gesagt, da steht Lobpreissachen stehen da auf dem Zettel. Das fand ich krass. Also wir sind manchmal noch so, kenne ich, weiß ich, ist genehmigt Gott, aber da gibt's noch was. Da geht noch was. Und ich habe mich entschieden, das herauszufinden. Alles, was auf gesundem biblischen Boden steht, werde ich, so wie ich kann und es raffe, Herr, lass Gnade regnen, entdecken und erobern und Gott suchen und fragen und mich total voller Neugier drauf einlassen. Vielleicht du auch, wir zwei, Erika, 3, 4, ja, genau. Okay, Apostelgeschichte 2. Zitat nochmal von Petrus, denn diese sind nicht betrunken, wie er meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen. Hinsichtlich Visionen habe ich jetzt keine Beispiele, da sind wir vielleicht eher mit vertraut. Aber denk an Petrus auf dem Dach, dieses Tuch mit den unreinen Tieren, wo Gott ihm quasi eine völlig neue Tür aufmacht und sagt, geh du zu den Heiden, die haben auch, wir sollen auch das Heil erben. Und eine Information bezüglich Träumen und Visionen, die sind häufig sehr ähnlich, weil sie sehr rätselhaft und symbolisch sich oft darstellen. Also Gott hätte ja auch einfach eine Schrift in den Himmel malen können, die Heiden sollen auch das Evangelium hören, geh du mal dahin. Aber erstmal hat er dieses rätselhafte Ding mit der Vision von dem Tuch, von den unreinen Tieren ihm gegeben. Okay, Nebukadnezars Traum. Schlag doch mal mit mir Daniel 2 auf. Da schauen wir jetzt mal ein paar Momente rein. Bei mir steht da in der Schlacht der Nebukadnezars beunruhigender Traum. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest, wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Bloß kein Druck, gell? Kein Druck von Gott zu hören oder von den anderen Kerlen in der geistlichen Welt, um dem König hier Befriedigung zu verschaffen und seinen Traum ihm zu sagen. Wenn er den Traum erzählt, dann kann man sich noch was zurechtspinnen. Ne? Dann kann man so ein bisschen feilen und ein paar Gedanken menschlicher Natur sich machen. Aber hier war es völlig unmöglich, durch seelisch-menschliche Informationen weiterzukommen. Und diese Todesbedrohung, ich weiß nicht, das war ja sehr drastisch. Und dann, das haben wir letztes Mal gehört von Bernd, dann war ja der Daniel, der hat sich eingeschaltet, hat gesagt, Moment mal, lieber Herr Hinrichter, was ist denn da los? Das kann kein Mensch, das stimmt, aber Gott kann. Und er bittet Gott um die Auslegung. Daniel geht zu Gott und bittet ihn um die Auslegung. Und das ist ja auch interessant, weil viele Menschen, viele Christen, so muss ich sagen, denken ja, wenn es in diese Richtung geht, ja, wenn Gott da Bock drauf hat, mir einen Traum zu schenken, dann kann er das ja machen. Oder manche kommen dann, haben ein Bild oder haben einen Traum, verstehen ihn nicht und kommen dann zu irgendjemandem, zu mir oder zu irgendjemand anderem und fragen, was heißt das denn? Und dann ist die intelligenteste Frage, die ich stellen kann, was hat Gott denn dir gesagt? Gell? Genau, weil das ist der normale Weg. Du verstehst was nicht, wo gehst du damit hin? Nicht zu einem Menschen, sondern wenn du Christ bist, gehst du damit zu Gott. Das ist die natürlichste erste Handlung, die du tust. Du fragst Gott, was meinst du damit? Ist das von dir? Oder ist das der Film, den ich mir letzte Nacht angeguckt habe? Oder ist das vom Feind, was Albträume oder sowas? Ne? Das gibt's ja auch. Wo kommt das her? Und Daniel, er ist so bemerkenswert. Und obwohl ihm sein ganzes Leben, finde ich, geklaut worden ist durch diese Gefangenschaft in Babylon, war er sofort da, wenn es um was ging. Er hat sich gemeldet und er hat auch nicht für sich selber Ehre genommen, sondern sagt, hey, ich habe so ein Vertrauen auf Gott, der kann mir das sagen. Gott weiß, was du geträumt hast. Gott kennt auch deine Träume, an die du dich nicht erinnern kannst. Die 2 bis 4, die du jede Nacht hast, die weiß Gott, wenn du sie nicht mehr weißt. Und hier bei Nebukadnezar, Daniel beeindruckt mich damit, wie sehr er mit Gott rechnet. Dich auch? Ich meine, der hätte auch sagen können, mein Leben ist eh versaut hier, was will ich in Babylonien? Plan A Gottes für mein Leben ist vielleicht, kommt nie zustande, werde keine Familie haben, werde bestimmte Dinge, von denen ich geträumt habe als junger Mann, nicht tun können, sollen sie mich halt umbringen, bin ich beim Herrn, hätte er auch sagen können. Ne, so Depri-Christ-Geschwätz. Hat er aber nicht. Sondern no risk, no fun. Oder ja, der hatte ja jetzt was zu verlieren. Wir haben ja meistens nicht so was zu verlieren. Er hat sich voll reingegeben oder all in, wie der Matthias neulich sagte, bei welchem Spiel, bei Poker heißt das so. Der hat gesagt, okay, ja, eigentlich war er schon tot. Also vielleicht hat er dann auch wieder nichts zu verlieren. Müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Denk du mal zu Hause darüber nach. Und er geht zu Gott und Gott antwortet ihm und Gott zeigt ihm den Traum. Ist das krass oder ist das krass? Jetzt hier bei den Schweden, der Rick und die Cynthia, die haben uns ja nicht nur Input gegeben und wir haben viel gebetet und geheult, sondern die haben auch Übungen mit uns gemacht. Und das hat mir auch kurz Angst gemacht, weil ich dachte, naja, menschlich komme ich da nicht weiter. Und alle sehen, ob ich Gott höre oder nicht. Und dann haben sie nicht die Übung gemacht, die ihr den Kurs letztes Jahr hattet oder vorletztes Jahr gemacht, sondern die haben gesagt, wir sind ja hier Lehrer, also setzen wir noch schön 2, 3 oben drauf. Und dachte ich, Mist. Okay, dann habe ich, was macht man dann? Man räumt schnell innen drin auf. Du sagst, Herr, ich bin bereit, mich zu blamieren. Wenn ich der Einzige bin, der nie weiß, wo jemand steht und für wen das Wort ist und wer da steht, dann bin ich das halt. Dann sollen die das sehen. Ich werde lernen. Gott, ich werde lernen, ob ich versage oder Erfolg habe. Das war meine Entscheidung. Und der Gedanke, no risk, no fun, kam dann auch. Also ohne Risiko gibt's nichts zu gewinnen. Auch im Reich Gottes nicht. Und dann habe ich mich drauf eingelassen. Und ich hatte Erfolg und ich habe versagt. Und es war gut. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Was sagt Jesaja 55,8? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Könnte es sein, dass wenn du an die Erneuerung deines Sinnes denkst, nur an die offensichtlich schlechten Sachen denkst. Wir haben heute Morgen von Sünde gehört und so ein Kram. Aber es gibt auch Sachen, die sehen eigentlich gut aus. Die finden wir normal, die finden wir vernünftig. Und andere finden wir, da haben wir Scheuklappen, die finden wir unvernünftig, da beschäftigen wir uns nicht mit, da gehen wir nicht drauf ein. Und die klammern wir aus. Könnte es sein, dass deine und meine Erneuerung des Sinnes auch damit zu tun hat, die typisch westlich vernunftgeprägten, festgebackenen Gedankengänge über Bord zu schmeißen? An vielen Stellen, mit Sicherheit. Nicht den gesunden Menschenverstand, das meine ich damit nicht. Aber wir haben gewisse innere Begrenzungen. Und ich möchte dich heute Morgen provozieren und herausfordern, darüber mal nachzudenken. Was sagt der normale Deutsche, nicht der normale Sinti vielleicht? Ich habe gelernt, die sind anders. Die sind da, die fangen schon mal die anderen Sachen ein, zum Beispiel. Aber der normale Deutsche, vielleicht auch Italiener, helft mir, müsst ihr mir hinterher sagen, wie das bei euch so ist. Was sagt er, wenn sein Kind morgens kommt und sagt, Mama, heute Nacht hatte ich ja einen Traum, das war der Hammer und da, 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 da. Was sagt er dann? Ach, mein Schatz, mach dir keinen Kopf, war doch nur ein Traum. Gell? War doch nur ein Traum, vergiss das wieder. Super. Aber vielleicht war es eben nicht nur ein Traum, sondern es war vielleicht, wenn er von Gott war, ein Versuch Gottes der Kommunikation mit deinem Kind. Und du hast es total sabotiert und hast es in die Tonne geklopft, was in Joel und in der Apostelgeschichte steht. Dass es möglich ist, dass Menschen nachts was träumen und Gott darin eine Botschaft hat. Im Psalm 73 habe ich einen interessanten Vers gefunden. Vielleicht ist dir das auch schon so gegangen, wenn du dann was geträumt hast. Manchmal hat man den, sobald der Wecker klingelt, hat man ihn noch. Auch gerade je nachdem, um welche Tages- oder Morgenszeit man aufsteht, hat man ihn noch. Da steht, wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du bla bla bla. Ist eine Analogie für was anderes. Haben die damals auch schon gewusst, dass die Träume so langsam wie der Nebel am Morgen sich auflösen? Oder in Psalm 90 steht das so ähnlich. Vers 5, du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet wie Gras, das in der Frühe wächst. Darum ist es schlau, wenn man da sich reingeben will, Träume aufzuschreiben. Genau. Okay. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas und haue euch noch ein paar Sachen um die Ohren. Mal gucken, was ihr damit macht. Also ich lerne aus dem Buch Daniel und aus den anderen Bibelstellen, dass die Geisteswirkungen auch für heute sind. Träume inklusive. Daniel lebt im alten Bund, du lebst im neuen Bund. Haben wir weniger? War Joel für den neuen oder für den alten Bund? Mehr, Amen. Es war eine Prophezeiung für den neuen Bund, für unsere Zeit, für das Zeitalter der Gemeinde, für die Zeit des Heiligen Geistes, bevor das Ende kommt. Wenn wir lernen, Träume zu bewahren und wenn wir lernen, sie biblisch, kauf dir bitte nicht bei Thalia ein Buch über Traumdeutung. Das kannst du in die Tonne klopfen. Und auch manche christlichen Bücher sind nicht gut. Und es gibt nicht viel. Du brauchst etwas, was substanziell im Wort Gottes gegründet ist. Und mein Plan, wenn der Pastor ihn genehmigt ist, in 2 Jahren den 2. Kurs zu holen, Träume und Visionen zu verstehen. Da wirst du zugeknallt mit Bibelstellen und Übungen zum Thema Träume und Visionen verstehen. Und das hat ein Mann verfasst, der sich Jahrzehnte in die Bibel gegraben hat und damit beschäftigt hat. Und mich begeistert das. Und ich lade dich auf die Reise mit ein. Die Bibel sagt über den Heiligen Geist, Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Der Heilige Geist, wir haben ja oft Worte der Erkenntnis hier vorne, da sind wir stark, was Geistes, oder da haben wir was Geistesgaben betrifft. Aber Weissagung, das ist so mein, da juckt es mich in den Fingern, da hätte ich gerne mehr von. So, was die Zukunft betrifft und was Ermutigung und das, da werden wir noch hineinwachsen. Vor 15, 16 Jahren hatte ich mal einen Traum. Zufällig passierte und ich habe mich auch an ihn erinnert. Wir waren damals sehr eng mit einer Familie befreundet. Also die wohnen jetzt nicht mehr, sind vor vielen Jahren schon weggezogen. Aber damals haben wir viel, viel Zeit miteinander verbracht und auch ja so Lobpreis zusammen gemacht, Gebetszeiten. Das war eine ziemlich intensive Freundschaft. Und dann träumte ich von dem Mann der Familie. Und in meinem Traum hatte er einen weißen Kittel an, stand hinter einem Schreibtisch. Und ich kam in den Raum und er gibt mir so ein Rezept. Wisst ihr, wie beim Doktor, wenn du zum Arzt gehst und der verschreibt dir was. Jetzt war der aber, genau Siri, das habe ich auch bis dahin nicht verstanden. Der hatte BWL studiert, der Mann, und er hat seine Brötchen damit verdient. Bernd, hilf mir, was hat er verkauft? Diese Standort für Telefonmasten, also damit du Empfang hast für dein Handy. Das ist jetzt, wie gesagt, schon 15, 16 Jahre her. Damals war das halt sein Job, so bei Kirchen dürfen wir auf euren Turm so ein Ding setzen und sowas. Er war im Außendienst, das war sein Beruf. Und was wir nicht wussten, obwohl wir gut befreundet waren, war, dass es immer sein großer Traum gewesen war, beruflich eigentlich was völlig anderes zu machen, nämlich Arzt zu werden. Sein Bruder ist Arzt geworden, er hat aber einen Haufen Kinder gehabt und da muss man ja irgendwie was auf den Tisch bringen und das kann man nicht einfach nochmal so schnell den Beruf ändern. Aber in der Zeit, als ich den Traum hatte, war er gerade dabei, sich damit auseinanderzusetzen, ob es nicht doch einen Weg für ihn gibt, im Zuge einer Heilpraktiker-Ausbildung, da eine Fortbildung zu machen und das Ganze umzuswitchen. Und als ich ihm meinen Traum erzählt habe, ist er fast ausgerastet und hat gedacht, das ist ja jetzt, das war noch ein Stück Ermutigung, was mir gefehlt hat, damit ich weiß, ich kann das Risiko eingehen und kann das verändern. Und er wohnt irgendwo im Saarland heute und ist nach meinem letzten Kenntnisstand heute Heilpraktiker und reicht da irgendwelche Zettel über Schreibtische oder weiß ich nicht. Ja. Wie schade, dass ich damals dem nicht nachgejagt bin. Damals habe ich halt gedacht, naja, war halt mal von Gott, coole Sache. Habe dann noch von 1, 2 Leuten aus der Gemeinde geträumt und die Sachen sind dann auch passiert. Aber dann war die Episode beendet. Warum? Ich denke, weil Gott gemerkt hat, sie schenkt ihm keine Beachtung, sie interessiert sie nicht, sie jagt ihm nicht nach. 1. Korinther 14 sagt nämlich was? Dass die Geistwirkungen und die Dinge, die der Heilige Geist freisetzen möchte in deinem Leben, nicht aufgrund Gottes Initiative souverän passieren, sondern dass Gott zu dir sagt, streck dich aus nach der Liebe und nach den Geistwirkungen. Das heißt, die Initiative, der Ball gewissermaßen in bestimmtem Umfang, liegt der Ball bei dir. Ob du ihn Gott zuspielst oder ob du sagst, ach, das ist doch nur, das kann ja die Eva machen. Die rastet im Lobpreis immer aus da. Ich nehme dich, du bist gut drauf, oder? Ich darf jetzt mal mit dir ein bisschen spielen. Mit der roten Bluse und der Leidenschaft. Und dann hüpft die und die hat ja auch einen spanischen Vater. Und soll die mal träumen oder weiß ich nicht. So, wir schieben das oft weg. Was lerne ich noch aus dem Buch Daniel? Zweiter Punkt. Ich lerne etwas ganz Begeisterndes. Das musst du fressen, das musst du verinnerlichen, das musst du aufsaugen. Das Übernatürliche des Reiches Gottes ist dem Übernatürlichen des Reiches des Feindes. Milliarden, weiß ich nicht, haushoch, unvorstellbar, nicht zählbar, in Zahlen nicht ausdrückbar überlegen. Wir sind viel zu oft beeindruckt von übernatürlichen Ereignissen, die die andere Seite stiftet. Leute, die in ihren Häusern komische Geräusche hören oder Sachen, die sich, weiß ich nicht, ja, so Geschichten halt. Das hört man und denkt man, boah, der große Teufel. Nein. Jemand sagte, ich glaube, das war auf der Rückfahrt im Auto bei einer Predigt, wenn man die Flamme einer Kerze, das war jetzt der Feind, und die Sonne, das wäre Gott, vergleichen würde, das wäre noch unangemessen. Das hat mir gut gefallen. Habe ich gedacht, genau, da brauchen wir noch ein Stück Paradigmenwechsel oder Perspektivwechsel, dass wir raffen, der Gott, von dem wir sonntags immer reden und singen, der ist wirklich richtig, richtig groß. Der ist viel größer als mein Gehirn. Der ist viel größer als alles, was ich bisher gemeint habe, zu kapieren aus der Bibel. Der ist viel größer als alle Heilungen, die ich schon gesehen habe, als alle übernatürlichen Dinge, die ich schon miterlebt habe. Er ist noch viel, viel größer. Und ich meine, wie cool ist das denn, dass Daniel die alle ausgenockt hat und dass er der Einzige war, der diese Offenbarung weitergeben konnte. Oder denk an Elia und die Baalspriester. Na, an die Story, wo Elia dann spottet und sagt, na, ist euer Gott aufs Klo gegangen. Kommt ja wohl kein Feuer vom Himmel bei euch. Und bei sich gibt er noch Wasser drauf. Er macht quasi noch, er vergrößert noch die Unmöglichkeit des Ereignisses. Und er ist sich so sicher, er rechnet mit Gott. Er rechnet damit, dass der Heilige Geist voll reinhaut. Oder denk an Mose und Aaron und das mit den Stäben. Dann kamen die Zauberer vom Pharao und die haben dann auch Schlangen gemacht aus ihren Stäben. Aber das Coole, am Ende hat Moses Stab die anderen Schlangen gefressen. Wie geil ist das denn? Entschuldigung. Gott ist richtig groß. Gott ist richtig groß. Du rechnest noch zu wenig mit ihm. Und wenn die Bibel in Sprüche 3 sagt, erkenne ihn auf all deinen Wegen, könnte es sein, dass er nachts auch an deinem Bett vorbeiläuft und sagt, hallo Erika. Ja. Okay. Und das Dritte, was ich gelernt habe bei meinem Studium des Buches Daniel, dass Geistesgaben, also die Dinge, die Daniel von Gott empfangen hat durch Offenbarung, mit Evangelisation Hand in Hand gehen können. Das finde ich ja ist das Obercoolste überhaupt. Da kribbelt bei mir alle Nackenhaare, wenn ich darüber nachdenke. Das finde ich richtig interessant und richtig gut. Und zufällig steht das in deiner Bibel sogar drin. Du hast es vielleicht immer bewusst fremd delegiert. 1. Korinther 14, 24. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wir lesen das Buch Daniel mit Ehrfurcht, was gut ist. Und denken, boah, was hat er da? Thomas, was hat der Daniel denn da gemacht? Hammer! Nee, Siegfried, Hammer! Wo bist du denn? Hammer! Boah, ist das cool und ich darf das lesen. Das steht in meiner Bibel drin. Boah! Könnte es sein, dass es nur dein Appetithappen ist und Gott dir zuruft und zuschreit, rechne mit mir. Wenn du es durch deinen Charakter nicht versaust, deinen Willen mir unterordnest, fleißig Buße tust und den geraden Weg läufst, da ist so viel, was ich freisetzen möchte und wo ich deinen Rücken stärken möchte. Durch körperliche Heilung, das ist eine coole Sache, da sind wir schon gut im Gehen, aber auch durch andere Dinge. Dass Gott das Verborgene des Herzens von Menschen offenbart und sie dadurch begreifen, dass Gott in unserer Mitte ist, dass Gott da ist, dass Gott real ist. Es gibt Leute, die machen das schon richtig heiß. Da ein paar von den Schweden, die gehen dann auch auf die Esoterik-Messen und haben dann ihren Stand und machen Spiritual Readings und Traumdeutung und die Leute bekehren sich. Du solltest es nicht tun, morgen früh und losrennen. Du brauchst ein solides Fundament an Schulung, an Weisheit und an Begleitung. Also das ist jetzt nichts zum unbedacht drauf losstürzen, weil man kann auch Dinge kaputt machen mit Unreife und mit mangelnder Vorbereitung. Ja. Was war der Punkt? Das Übernatürliche von Gottes Seite ist ja gigantisch im Vergleich zu dem, was der Feind aufbietet und womit er uns oft einschüchtern und beeindrucken will. Ein weiteres Beispiel für Evangelisation mit Geistesgaben finde ich in Johannes 4, als Jesus mit der Frau am Brunnen redet. Weil was sagt die in Vers 28, oder was steht da in Vers 28? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Der wurde heiß und kalt, als sie gerafft hat, dass Jesus ihre Vergangenheit kennt. Ihr Suchen nach Liebe und Bestätigung in Sexualität in Männern. Das hat Jesus ganz dezent rübergebracht, dass ihm das schon bewusst war. Und es hat die Frau überführt und sie hat sich bekehrt und ein ganzes Dorf hat das Evangelium gehört. Limburg muss das Evangelium hören. Dein Dorf muss das Evangelium hören. Mein Dorf. Ich will nicht, dass noch eine alleinerziehende Mutter Tabletten schluckt in meinem Dorf. Ich will nicht, dass sowas passiert. Ich will, dass die Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes zunimmt. Wir können nicht alles verhindern, wir können nicht die Welt retten, aber wir können unseren Teil tun. Wir können mit Sicherheit mehr vom Himmel auf die Erde fließen lassen durch uns, als wir es bisher tun. Und das ist, was ich dich provozieren möchte zu machen. Petrus und Philippus, die haben klare Aufträge bekommen vom Heiligen Geist. Liest es nach in der Apostelgeschichte. Philippus mit dem Kämmerer. Und ja, das ist eine eigene Geschichte. Und eine moderne Geschichte, wie sowas aussehen kann oder wie eine Gelegenheit aussehen kann, möchte ich euch zitieren. Das ist ein Buch. Ich glaube, da habe ich euch schon mal was von erzählt. Translating God von Sean Bowles. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt inzwischen. Ein kurzer Abschnitt, wo ein moderner Prophet des Neuen Bundes einem anderen Nebukadnezar gedient hat. Es steht hier in Englisch und ich gebe das auf Deutsch wieder. Paul Kane, hat jemand den Namen schon mal gehört vielleicht? Als wir 1997 in der Schweiz waren, in Winterthur bei der Stiftung Schleife auf einer Konferenz, da habe ich den Paul Kane gesehen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass da ein Prophet war, der so eine Präzision hatte mit Namen und Hausnummern und heulen zusammenbrechenden Leuten in der Menge. Also das, da hast du gewusst, da ist Gott. Das war nicht, hier ist einer, der hat gestern zweimal geniest und, also hat ja fast jeder, versteht ihr? So, dann entweder sind die da oder die sind der Haut voll, der greift voll ins Klo. Das, da war Ehrfurcht vor Gott, das kann ich dir sagen. Und ja, egal, gut. Also der, Zitat aus dem Buch, Paul Kane war oder ist ein persönlicher Freund und Mentor für mich. Er ist der Prophet, der am meisten bekannt ist aus der Zeit der 50er, wo es die Heilungs- und Evangelisationsdienste gab und aus den 80er, 90er Jahren im Bereich des Vineyard-Bewegung, der prophetischen Anteile davon. Seine Geschichte waren immer eine Inspiration für mich. An einem Punkt während der Krise im Nahen Osten hat Gott ihm solch ein akkurates Wort für Saddam Hussein gegeben, dass er von ihm eingeladen wurde, ihn zu treffen. Hat er noch nicht gewusst, stand gar nicht in der Tagesschau, haben die gar nicht gesagt, dass da ein Wort der Erkenntnis war für Saddam Hussein und dass der Prophet Gottes eingeladen wurde. Haben die vergessen zu schreiben. Wir schreiben immer nur die anderen Sachen. Schade eigentlich. Wir glauben, dass er der einzige Amerikaner war, der nicht zu irgendeiner Regierung gehört hat, der Saddam in dieser Zeit besucht hat. Als sie sich dann getroffen haben, hat Paul kraftvoll über ihm geweissagt und wurde gefüllt mit geistlichem Respekt für ihn, in Klammern. Das bedeutet, er hatte im Natürlichen keinen Respekt für diesen Diktator oder wie er geherrscht hat. Aber er hatte eine erlösende Form der Liebe von Gott in seinem Herzen für ihn. Saddam wurde nicht gerettet, als Paul zu ihm kam. bei zwei Gelegenheiten, also er wurde nochmal eingeladen. Er war völlig in der Macht seines bösartigen Regimes und viel zu stolz. Aber ich denke an ihn, wenn ich an Nebukadnezar denke. In dem Dreck oder in dem Loch am Ende seines Lebens. Und ich frage mich, ob er am Ende vielleicht doch nochmal nach Gott geschaut hat und über die Worte, die Paul ihm damals wiedergegeben hat in diesen Begegnungen, als er dem Tode nahe war. Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, sogar einen bösartigen Diktator, dass er Paul Kane gesandt hat, jetzt in dem Fall. Und dann fügt er hinzu, wen liebt Gott so sehr, dass er dich senden möchte? Wirst du bereit sein zu gehen? Wirst du gehorsam sein mit denen, die um dich sind, sodass du von Gott mit den besten Dingen anvertraut werden kannst? Mein Appell ist, ich weiß, die Zeit rückt vor, der Pastor wird nervös. Mein Appell ist, den ich höre und den ich einfach weitergebe, der in meinem Herzen Widerklang findet, wir dürfen den Bereich des Übernatürlichen nicht dem Teufel überlassen. Und auch nicht in der Vergangenheit, wenn wir die Bibel lesen, sondern sagen, wir schreiben das 29. oder 33. Kapitel der Apostelgeschichte, du und ich. Wir haben Gott, wir haben den Schöpfer, den Ewigen, den Hochbetagten, den einzigen Gott, den Retter, die Liebe selbst. Wir haben die unbegrenzte Macht und Autorität. Und ich habe Geschichten gehört darüber, dass manche eben nicht bei Jesus gelandet sind, weil manch ein Christ nicht in der Lage war, einem Suchenden da weiterzuhelfen, der ein Erlebnis hatte. Ich weiß, eine Geschichte von John Paul Jackson, die er erzählt, er war auf so einem okkulten Fest, das heißt Burning Man in Nevada, in Amerika, in der Wüste, ich weiß nicht, was sie da alles machen. Schlimme, doofe Sachen, geistlich böse, Sünde und hin und her. Und die sind da halt hingegangen, um zu evangelisieren. Aber da kannst du da nicht mit dem Traktat stehen und kannst sagen, Jesus liebt dich, lies das doch mal, da musst du schon was bieten. Und das haben die gemacht und er erzählt seine Begegnung mit so einer männlichen Oberhexe. Und die hatten ein Gespräch, ich hoffe, ich schmeiße die Details nicht durcheinander. Und der Mann sagte dann zu John Paul, du hast so eine Aura, du hast so ein weißes Licht um dich. Was ist das denn? Und so fing irgendwie das Gespräch an. Und der Typ sagt dann, ich kann dich aber nicht angucken, wenn wir miteinander reden. Dann hat er sich umgedreht, stand dann mit dem Rücken zu ihm und die haben sich unterhalten. Und das Spannende war, ein Teil der Lebensgeschichte dieses Mannes war, als er jung war, hat er irgendein Erlebnis gehabt, übernatürlicher Art. Irgendwas, ich weiß nicht, ob es ein Traum oder ein Bild ist. Irgendwas hat er erlebt und er war in der Kirche, christlichen Elternhaus aufgewachsen und ist damit zu seinem Pastor gegangen, hat gesagt, was ist das, hilf mir mal. Und der Pastor hat gesagt, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel, was du da erlebt hast. John Paul Jackson sagt dann, er denkt, das war definitiv von Gott, was dieser Mann, was er ihm da erzählt hat, erlebt hat. Aber die Schlussfolgerung, die der junge Mann damals zog, war die, ja, wenn das vom Teufel ist, dann will ich mehr davon. Und er hat viele, viele doofe Entscheidungen getroffen und ist dann da geendet, wo er geendet ist. Weiß nicht, ob wir so dramatische Begegnungen haben. Aber auch die Tante Erna, zwei Häuser weiter, da hilft es vielleicht, wenn der Heilige Geist dir eine Message gibt und du ihr so dienst. Versteht ihr, was ich sagen will? Nee? Okay. Hey, wir sind Gottes Megafon für eine verlorene Welt und der Heilige Geist möchte uns so gerne dabei helfen, wieder eine Stimme zu haben in unserer Zeit. Auch eine, die durchaus Aufsehen erregt. Wenn wir dabei Fehler machen, wenn wir das machen wollen, bestimmt. Wenn wir uns irren, ja. Wirst du dich blamieren? Ich garantiere es dir. Und was machst du dann? Du sagst, dass du dich geirrt hast. Und du entschuldigst dich dafür. Öffentlich, wenn es öffentlich war. Privat, wenn es privat war. Macht das Spaß? Ne. Aber es gehört dazu. Bist du dazu bereit? Lass uns stehen und miteinander beten, bitte. Gott, ich habe Hunger nach mehr von dir. Und Gott, ich möchte meinen Lauf nicht nur vollenden, sondern ich möchte so dicht, wie es irgendwie geht, an deinem Plan dran sein und die vorbereiteten Werke erkennen, umsetzen und gehorsam sein. Gott, ich danke dir für den Heiligen Geist. Aber er ist nicht nur für uns da, damit wir erquickt und aufgebaut sind und lernen. Das ist wunder, wunder, wundervoll. Sondern dein Herz streckt sich aus nach denen, die Jesus noch gar nicht kennen, Gott. Und du willst auch die Geistesgaben, auch übernatürliche Offenbarung, durch Visionen, Träume, durch Worte der Erkenntnis, was auch immer, dazu benutzen, damit offenbart wird, dass du real bist, dass du ein liebender Gott bist und dass du alles weißt und so interessiert bist, Menschen zu dir zu ziehen, Papa. Herr, ich bete, dass wir eine Gemeinde werden, wo viele zumindest sich rufen lassen, diese Herausforderung anzunehmen, Gehversuche zu wagen, Risiken einzugehen und ihre Scheuklappen zur Seite legen, die Bibel vielleicht mit neuen Augen lesen, mit dieser Frage im Kopf: Was gibt's da? Was kann ich lernen? Und Gott, was möchtest du, dass ich tue? Herr, gib uns Mut. Nicht der Geist der Angst ist unser Ratgeber. Denn du hast uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich bete, Geist Gottes, dass du das multiplizierst in uns. Ich bete, dass du uns zu deinen Werkzeugen machst. Jeden, der jetzt innerlich hier steht, du weißt, wer Ja sagt und wer noch Angst hat. Herr, gebrauch uns. Nicht zu unserer Ehre, damit wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, wie cool ich bin, sondern aus Liebe zu denen, die dich so dringend brauchen. Und aus Begeisterung darüber, dass du weitere Menschenleben verändern möchtest, Gott. Dir sei die Ehre in all dem, was wir unternehmen wollen. Dir sei die Ehre im Erfolg. Und wir wollen den Misserfolg, wir wollen uns nicht schämen und zurückweichen, wenn wir versagen, sondern wir wollen einfach wieder aufstehen und neu durchstarten, wenn das passiert, Gott. Ich preise dich dafür, Jesus. Und ich möchte ein Gebet sprechen zum Schluss, so wie wir das immer tun, ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus und so jedem Menschen, der anwesend ist, die Gelegenheit geben, seine Zukunft zu sortieren im Hinblick darauf, wo komme ich hin, wenn ich sterbe? Bin ich im Reinen mit Gott? Und ich lade dich ein, auch du lieber langjähriger Christ, mir einfach das folgende Gebet jetzt nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich bitte dich um Vergebung meiner Lebensschuld. Ich bringe sie ans Kreuz. Und ich möchte dein Kind sein, Gott. Ich entscheide heute, dass ich dir nachfolgen will. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Und während du ganz brav deine Augen nochmal schließt, möchte ich fragen, ist jemand da, der das heute Morgen zum allerersten Mal bewusst gebetet hat? Dann würde ich dich gerne hier vorne kurz noch treffen. Ist jemand da? Du hast Jesus jetzt gerade bewusst eingeladen und hast es noch nie gemacht. Okay, ich sehe keine Hand. Wenn du dich jetzt nicht getraut hast, dann doch, super, dann lade ich dich ein, komm. Komm nach vorne, wir wollen noch miteinander beten und ich übergebe dir den Gottesdienst.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.